Podcast.
Der Podcast von Tupacau Getta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupacau Getta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss zuallererst einmal ein riesengroßes Dankeschön loswerden. Und ich sage es gerne immer und immer wieder, weil es einfach zu krass ist und mein Herz so wahnsinnig hüpft, bei der ganzen Freude über euren Support. Danke an alle neuen Steady-Mitglieder. Danke an euren Support via PayPal. Und danke auch für die vielen, vielen ermutigenden Nachrichten und Mails. Hammer! Wir lieben die Produktion von Tupodcast und das ist wirklich, wirklich ein Herzensprojekt von uns. Und euer Support gibt so viel Kraft und so viel Lust, auch in diesen Zeiten weiter zu produzieren. Und wir sind so inspiriert, dass wir tatsächlich eine Folge nach der nächsten produzieren. Ja, und ein ganz, ganz riesen, riesen Danke auch für alle, die den Launch des Exit Racism Hörbuchs mitgefeiert haben. Danke, dass schon so viele von euch reingehört haben und danke, dass so viele von euch das weitergeteilt haben. Das ist ein Projekt, was so viel Spaß gemacht hat und wo so viel Arbeit reingeflossen ist. Und wo so ein tolles Team neben uns, mit uns, um uns steht. Und wir sind alle total dankbar und total glücklich über euren Support. In dieser Folge spreche ich mit Rahel El Maawi. Und es ist ein Gespräch über ambivalente Gefühle und trotzdem Freude. Über den Mut, sich zusammenzuschließen und einen Kreis. Über Afrika-Feindlichkeit und Arbeitsbegriffe, über Realitäten, den eigenen Körper und ganz viel Projektion. In Zeiten wie diesen von Corona brechen bei FreiberuflerInnen wie wir sind viele wichtige Standbeine ganz plötzlich weg. Quasi von jetzt auf sofort sitzen wir vor einer finanziellen, existenziellen Krise. Wir möchten aber nicht verzweifeln und trotzdem weiter relevanten, inspirierenden und informativen Content produzieren. Jetzt erst recht. Und wir freuen uns sehr, wenn Tupodcast dir gefällt und du ein schönes Hörerlebnis hast. Und besonders in diesen Zeiten freuen wir uns wirklich auch sehr, wenn du uns mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. Dies geht entweder mit einem von dir gewählten Einmalbeitrag via PayPal an info@tupoka.de oder als Mitglied bei Steady, wo du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle noch ein riesen, riesen Danke an all die wunderbaren Menschen da draußen, die bereits Mitglied bei Steady sind oder uns anderweitig supportet haben. Vielen Dank! Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Übrigens, an dieser Stelle könnte jetzt eine Werbung für dein Unternehmen oder deine Organisation laufen. Denn hier wird sie gehört, da Menschen sich bewusst und aktiv entscheiden, diesen Podcast anzuhören. Du möchtest unsere Reichweite nutzen? Dann sende uns eine E-Mail an info@tupoka.de. Und wenn wir thematisch gut zusammenpassen, bekommst du von uns alle Statistiken und ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf deine E-Mail. Mit großer Freude im Herzen möchte ich jetzt meine heutige Gästin ankündigen. Ein Trommelwirbel für die wunderbare Rahil El-Maoui. Herzlich willkommen zu The Podcast.
Danke vielmals. So schön.
Hi.
Schön, dich zu sehen.
Ja.
Hallo.
Wunderschön, dich zu sehen. Mein Herz ist groß. Wir sehen uns auch natürlich nur auf dem Bildschirm. Der Plan war, dass wir uns in echt treffen, ne, hier in Berlin.
Ja.
Aber ist nicht. Ich stell dich kurz vor. Du bist soziokulturelle Aktivistin. Du bist Lehrbeauftragte. Du bist Trainerin für Gleichstellungsfragen und Diversität und du bist Bewegungsforscherin. Du bist natürlich noch viel mehr, aber das sind auf jeden Fall schon mal die großen Dinge. Ich bin total gespannt. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, über den Begriff Bewegungsforscherin. Und ich fand total spannend, was du da erzählt hast. Vielleicht magst du da einfach noch mal ergänzen.
Ja, sag ich gerne was dazu. Bewegungsforscherin verstehe ich so eigentlich in zweiteilig oder in zwei Sinnen. Einerseits, weil ich mit Körper in Bewegung arbeite, mit Tanz- und Bewegungsarbeit mich auseinandersetze, was Bewegung auslösen kann und uns auch entspannen kann. Und andererseits interessiert mich oder habe ich diesen Begriff Bewegungsforschung auch gewählt, weil ich eben die Gesellschaft auch beobachte und da diese Bewegungen, die wir als Gesellschaft anstellen, eben auch gerne in meine Analysen und in meine politische, feministische Arbeit einbeziehe. Und so, finde ich, passt dieser Begriff sehr. Und ich merkte auch, wenn ich selber bewegend, tanzend unterwegs bin, dann eigentlich diese kleinen Bewegungen haben schon eine große Auswirkung auf den ganzen Körper. Und auch Bewegungen verschiedener Leute im Raum haben Auswirkungen auf das ganze System. Und das ist so eng verbunden und dem möchte ich immer noch mehr nachgehen.
Ja, schön, spannend. Wir werden hoffentlich ganz viel Raum und Platz haben, noch im Detail darüber zu sprechen. Ja, bei Bewegung denke ich gerade an die jetzige Zeit, wo die Bewegung ja gerade irgendwie zum Stillstand gekommen ist und gleichzeitig aber auch so ein großer globaler Lockdown vielleicht auch doch zu einer großen Bewegung der gesamten globalen Gesellschaft führen kann. Also da habe ich gleich so ganz viele Assoziationen. Vielleicht erstmal runter auf uns. Wie bist denn du heute hier? Wie geht's dir? Wo bist du?
Also mir geht es eigentlich gut. So grundsätzlich habe ich eine Ruhe gefunden wieder. Es ist jetzt Woche 3 nach Lockdown in der Schweiz und ich bin in Zürich in einer Wohnung und habe mich da gut eingerichtet.
Schön.
Ich darf mit meiner Partnerin in dieser Wohnung wohnen zurzeit und ja, ich merke so, mein ganzes System ist relativ regeneriert. Mhm. Am Anfang war ich sehr nervös und unsicher, was das bedeutet. Ich wurde dann auch extrem müde. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich finde wieder eine Kraft. Natürlich geht es mir nicht einfach, also wirtschaftlich sind Fragezeichen da.
Ja.
Ich kann es halten für einige Zeit, nicht für immer. Und ich mache mir aber schon auch Sorgen um gewisse Menschen. Ich mache mir aber auch Sorgen um unsere Welt, weil wir den Blick auf verletzliche Menschen richten oder zu wenig auf verletzliche Menschen richten. Mhm. Auch auf verletzlichere Kontinente, die nicht ein so Gesundheitssystem haben wie wir.
Ja.
Das schon kollabiert. Und da merke ich, da verfalle ich dann auch wieder zum Teil so in eine gewisse Lähmung, weil ich merke, ich nicht weiß, wie ich vom Bildschirm aus handeln kann, politisch handeln kann. Und ich mich aber so als politischer Mensch verstehe, der aktiv sein möchte und eine Hand bieten will, wo es möglich ist.
Mhm.
Also es ist so zwiespältig.
Ja.
In meinem ganz persönlichen Dasein bin ich jetzt eigentlich so wieder gewurzelt und trotzdem auch sehr wachsam auf, was in dieser Welt passiert. Wie geht es dir in dieser Zeit?
Ja, also ich kann bei ganz vielen mitgehen. Ich momentan geht es mir ganz gut eigentlich. Das liegt daran, dass die Menschen in meiner nächsten Nähe, meine Eltern, meine Großeltern, mein Mann, meine Kinder, alle gesund sind, dass ich das Gefühl habe, dass es uns allen gut geht, dass wir auch in der Situation mental so einigermaßen angekommen sind. Und ich mir auch bewusst bin, dass wir auf jeden Fall, oder bewusst bin, dass wir auf jeden Fall auch sehr privilegiert sind. Und trotzdem schwanke ich immer so, dass ich schon auch viele Ängste habe, die hochkommen, viele Unsicherheiten, wirtschaftliche Ängste, gesundheitliche Ängste und Ängste um meine Liebsten. Und mich dabei dann immer ertappe, darf ich mich jetzt innerlich beschweren? Weil es ja viele Menschen gibt, die einfach noch viel, viel, viel mehr zu beschweren haben. Ja, und wenn ich allein an die geflüchteten Menschen denke, die irgendwo jetzt in Camps festhängen, und wenn ich dann auch mit meinem Vater, der in Tansania ist, schreibe und merke, wie viel Angst dort auch ist vor Ort. Und ja, also das sind so viele Aspekte. Und trotzdem merke ich, dass gerade wenn die Sonne scheint, so wie heute, auch Freude wieder Platz hat so in meinem Alltag. Das war jetzt nicht immer so die Tage, aber das ist irgendwie auch schön. Und auch schöne, tiefe Gespräche mit Menschen führen und Kindern und so, das, so, wo ich mir Zeit nehmen kann, was ich sonst vielleicht nicht so gehabt hätte.
Ja, das schätze ich auch sehr. Also das Zeitnehmen für andere Kontakte und vielleicht auch ein bisschen Kontakte, die ein bisschen weiter weg sind.
Ja.
Wo ich jetzt ja die näher rücken, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und die Wichtigkeit aber auch nochmals anders selber anders einstufe, das merke ich auch.
Ja.
Und das finde ich, ich finde es auch spannend. Und wo ich mich ja auch noch erfreue, neben dem Frühling, das geht mir nämlich auch so, das tut mir extrem gut. Jetzt habe ich vergessen, aber über die Kreativität freue ich mich. Mhm. Nämlich die Kreativität, die jetzt auch wieder geweckt wird, damit klarzukommen, neue Formen zu finden, einen Podcast über Zoom und Audio aufzunehmen, mit meiner Familie Abend zu essen, alle nicht bestellen, aber kaufen das Gleiche ein und wir essen zusammen dasselbe Menü via Zoom. Da hätte meine Mutter nie Hand gereicht sonst, aber jetzt schon. Oder auch ein Spiel zu spielen, also via Zoom, es gibt Spiele, die gehen, um in einer Gruppe zu spielen. Und das finde ich schon extrem cool auch. Also das da zu merken, wie kreativ wir sind. Und ich glaube, genau hier im Westen ist es wichtig, auch da klar zu werden, dass das Improvisieren wieder kennenzulernen, ein bisschen. Immer noch sehr privilegiert, wie du gesagt hast.
Total. Also da kann ich auch total mitgehen, sowohl im eigenen Haushalt. Ich meine, wir haben das Privileg, wir haben ein Atelier um die Ecke. Das ist super privilegiert. Und ich habe aber vorher so viel gearbeitet, dass wir da nie waren. Also ich war da nie, ne? Und habe immer das auf später verschoben. Ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, ne, dann machen wir. Und jetzt waren wir vor ein paar Tagen das erste Mal dann da zusammen und ich hatte echt Tränen in den Augen, weil ich so dachte, wow. Also mich auch geschämt habe, wie konnte ich das vorher gar nicht so bewusst wahrnehmen und was für ein Privileg hier zu sein. Und wir haben einfach zusammen gezeichnet und gebastelt und gebaut und Musik gehört. Und wow, das war so toll. Und dann auch zu sehen, was du jetzt gesagt hast, wie online, also wie viele Menschen auf so coole Ideen kommen online. Es gibt eine Freundin, Selina Bostik, das habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast schon erzählt, die jeden Abend ein Lied singt, die ist Sängerin. Und da freue ich mich immer schon drauf. Oder Meditation online, Yoga online, also total schön.
Mhm. Ja.
Auch schön. Also total ambivalent in alles.
Genau.
Total verrückt. Total verrückt, ja. Und also mein Sohn hat mir heute gesagt, dass er schon, also er macht auch viele Pläne für nach Corona und er wird dann irgendwie Anti-Corona machen. Er wird dann gar nicht mehr zu Hause sein. Er wird, jeder Abstand zwischen Menschen wird unter 1,5 Metern betragen. Und so wie, also das ist auch irgendwie witzig, dass wir dann, wo ich mich schon echt drauf freue. Ich werde eine große Party machen, wo ich vorher total viel Kopfkino hätte, ist es stressig, ist es anstrengend? Und jetzt freue ich mich drauf, diese ganzen Menschen wieder zu sehen, sie uns zu umarmen und so.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, genau. Ich freue mich darauf.
Du, wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben kurz im Vorgespräch nochmal reflektiert. Magst du vielleicht anfangen, wie du auf mich getroffen bist und dann ich auf dich. Wie auf uns.
Genau. Also ich bin auf dich getroffen am Bundestreffen. Das ist schon etwas Wichtiges, auch für uns in der Schweiz. Und ich meine, 2017 war das, dass ich teilgenommen habe. Und du hattest vor allem mit den Kindern gearbeitet. Das habe ich gesehen und dann kam ich auch mal fragen, braucht es meine Hand? Die hat es dann nicht gerade gebraucht. Aber da habe ich einfach gemerkt, da gibt es so coole Leute, die so Tolles, Wichtiges machen. Das hat mich extrem berührt, zu sehen, wie du die Kinder stärkst auch. Das eine Lied ist mir noch so tief in Erinnerung.
Das Ich liebe mich so.
Ja, ich liebe mich so. Und du hast dich so in mein Herz eingenistet.
Ja, genau.
Und dann habe ich dich später mal gefragt, nachdem ich einige Antirassismus-Workshops gegeben habe in der Schweiz mit guten Freundinnen, die wie ich auch bei BLASH engagiert sind, dem Netzwerk Schwarze Frauen. Und das habe ich dich gefragt, ob ich bei dir mal assistieren darf in einem Workshop, weil ich gemerkt habe, dass ich mit gewissen Fragen so nicht klarkomme, wenn ich solche Workshops gebe. Also vor allem auch mit der Anstauung von gewissen Energien, wenn es so schwierige Situationen und uneinsichtige Leute gibt. Und da einfach ein Vorbild zu sehen, die so viel Erfahrung hat und wie du damit umgehst, das hat mir sehr gut getan. Da hatten wir uns dann nochmals getroffen, ich glaube 2 Jahre später.
Ja, also ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so lange her. Vielleicht letztes Jahr. Dann muss ja letztes Jahr gewesen sein.
Ja, genau. Ja. Das war letztes Jahr. Ja.
Genau. Und das war in nicht Solothurn, sondern Winterthur. Ich weiß nicht, warum ich die beiden Städte immer verwechsel. aber ja, ich erinnere mich auch an das Bundestreffen, das besagte Bundestreffen und auch an unsere Begegnungen. Den Kinderspace machen wir noch gar nicht so sehr lange. Ich glaube, es wäre jetzt das 4. oder 5. Jahr in Folge. Ich bin jetzt unsicher. Und ich merke, dass es für mich immer so ein, also das Bundestreffen ist ja quasi eine Initiative von allen. Wir alle sind das Bundestreffen und was wir so reingeben, das entsteht dann eben auch. Und ich wollte halt nicht unbedingt wieder Workshops machen, nicht wieder keine Lesung oder so. Also für mich ist das Bundestreffen, da möchte ich einfach nur ich da sein. Und dadurch, dass wir mit Kind da sind, hat sich das total angeboten. Und weil ich finde die Kinder so cool. Die sind so aktivistisch und so super cool. Und es ist für mich so viel Heilung, diese Kinder zusammenzusehen, weil ich das selbst als Kind nicht hatte. Genau, aber zu uns, ich fand diesen Workshop, wo du dabei warst, mega. Ich habe den in total guter Erinnerung. Das waren Adoptiveltern von schwarzen Kindern. Und es ist eine ganz tolle Person, die das organisiert, auch eine Adoptivmutter, die da schon seit Jahren ganz viel reist so in der Schweiz für ihre Tochter, aber auch für generell Familien. Und es war total wertvoll, dich dabei zu haben, weil du eben vor Ort bist. Wir fahren ja dann wieder nach Berlin.
Ja, es war für mich auch sehr wertvoll. Und diesen lokalen Bezug, das hatte ich auch gemerkt, da konnte ich noch etwas ergänzen auch. Das war natürlich schön. Aber vor allem konnte ich einfach sehen, wie ihr das als erfahrene Antirassismus-TrainerInnen macht.
I'm blushing.
Ja, es war sehr inspirierend.
Dankeschön.
Sehr inspirierend. Ja,
ja, ich fand es auch
gut
toll.
Getan.
Ja,
einfach. Ich finde es etwas sehr Einsames, diese Workshopsleitungen auch, oder? Also ich auch stehe meistens zu zweit vor den Leuten, aber es gibt so diese Intervision oder Supervision, wo man sich noch austauschen kann. Das gibt es nicht in der Schweiz. Sind sehr wenige, die überhaupt solche Workshops anbieten. Und ja, also da habe ich das Gefühl, eigentlich bräuchte es nämlich schon eben diese Vernetzung und diesen Austausch auch, wie man damit umgehen kann. Und nicht nur didaktisch, sondern auch für das Seelenheil.
Total, total. Also wir haben jetzt seit kurzem machen wir ja Supervision bei Stefanie Kaff, eine schwarze Psychologin. Und ja, das ist irre. Das ist total hilfreich und es wäre total schön. Und es gab auch schon verschiedene Ansätze, aber es wäre so toll, sich da noch mehr zu vernetzen. Nicht nur über Methoden, sondern auch, wir haben schon mal überlegt, so ein Wochenende zu machen. Eigentlich könnten wir mal so ein Healing, Teaching, Exchange, Wochenende. Ich sehe dich strahlen.
Ja, absolut. Mache ich sofort mit. Da bin ich gleich dabei. Sehr gerne.
Siehst du noch einen Nach-Corona-Plan?
Genau, yes.
Ja, du bist jetzt total tolle Aktivistin und machst ganz, ganz viel. Und ich bin gleich gespannt, ganz viel davon zu hören. Ich würde gerne einen kurzen Rückblick, den To-Podcast-Rückblick wagen in die Kindheit und in das Aufwachsen in der Herkunftsfamilie. Und wir sprechen ja, also in To-Podcast mit allen anderen Schwestern immer über oder oft darüber, wie wir unsere Sprache gefunden haben zu diesen Themen, wie wir uns politisiert haben. Und ja, ich wäre total geehrt, wenn du davon erzählen würdest, wie das bei dir war.
Mhm. Genau, also ich bin ja, das möchte ich gerne vorausschicken, weil an einem Podcast das Visuelle nicht so mitschwingt. Ich bin eine sehr helle, schwarze Schweizerin, so definiere ich mich heute. Dass ich das jetzt so sagen kann, hat viel einerseits, und ich beginne jetzt aktuell und gehe dann schon auch zurück in die Kindheit, hat viel damit zu tun, dass wir uns organisieren konnten, den Mut hatten, uns zusammenzuschließen als BLASH, das Netzwerk Schwarze Frauen in der deutschen Schweiz. Mhm. Und da miteinander wirklich auch in den Diskurs zu kommen. Wer sind wir? Wie geht es uns? Was sind unsere Realitäten? Um das nicht so vereinzelt wahrzunehmen, sondern wirklich auch als Kollektiv zu erfahren voneinander und teilweise auch in andere Bereiche reintragen zu können. Wenn ich zurückdenke in meine Kindheit, dann wurde ich sehr schnell zur anderen. Und was genau diese andere ist, das war sehr verschieden. Es war aber immer, ich sage jetzt mal, afrikafeindlich. Also die Leute konnten es nicht so oder verwendeten verschiedene Bezeichnungen für uns als Familie, für meine Schwester, mich, meinen Vater. Mein Vater ist aus Kenia, meine Mutter ist eine weiße Schweizerin. Und da musste ich mich dann abarbeiten. Wer sind wir? Was macht das? Warum gibt's diesen Hass oder diese Zeigefinger? Ja. Was hat das mit uns zu tun? Und hat auch immer wieder gemerkt, dass mein Vater sehr viel Diskriminierung erlebt. Mhm. Er ist immer wieder auch von der Arbeit nach Hause gekommen und hat zum Teil weinend berichtet, was passiert. Was ich so selten mit ihm direkt erlebt hatte, also wenn wir zusammen unterwegs waren. Und wir hatten das als Familie bearbeitet. Und da bin ich meiner Familie auch sehr dankbar, dass wir, also dass diese Emotionen Platz hatten und gezeigt wurden und dass wir eine Sprache fanden, um darüber zu sprechen. Mhm. Das war eine Sprache aus den 80er Jahren. Ich bekam Worte, die ich heute überhaupt nicht mehr verwenden kann für mich. Mhm. Aber ich bekam welche.
Ja,
toll. Ich will die nicht mehr brauchen. Aber ja. Das finde ich schon sehr wichtig. Und meine beiden Eltern Teile sind so gesellschaftskritisch unterwegs und die hatten irgendwie das Feeling, dass sie wirklich ihren Kindern etwas geben müssen, sie unterstützen müssen auf diesem Weg. Mhm. Es gab so zwei Richtungen. Das eine war, sie wollten, dass wir uns noch mehr anpassen. Also wir durften nicht laut sein, nicht wild sein etc., weil wir gewisse Klischees bedienen. Mhm. Das habe ich dann nicht so stark gemerkt. Ich hatte aber schon gemerkt, dass ich eingeschränkt wurde und musste immer rebellieren, sehr stark. Immer noch, einhängen geht nicht. Man darf mich nicht einhängen. Das ist etwas, was ich schwierig finde. Also das Anpassen. Und ich kann es verstehen. Ich bin aber auch traurig, dass sie uns so erzogen haben, weil ich zum Teil merke, dass es mich auch behindert in meinem Aktivismus. Ja. Also weil ich schon auch, also ich so super radikal nicht bin. Aber die zweite Strategie war, dass sie mit allen Lehrpersonen gesprochen hatten, mit denen wir zu tun hatten, und die aufgeklärt hatten, in Anführungszeichen, wie sie mit uns umzugehen haben und wie sie Rassismus stoppen sollen.
Okay, wow, sehr proaktiv.
Ja, Das heißt, all diese Lehrpersonen, die mussten antraben mit uns Mittagessen. Es war meistens peinlich, oder?
Oh, wow, okay.
Ja, natürlich. Aber die hatten es alle gemacht.
Toll.
Meiner Erinnerung nach haben es alle gemacht. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Wir sind auch noch umgezogen. Aber und da, also das finde ich wirklich, das ist großartig, dass sie das gemacht haben, dass sie sich eingesetzt haben. Sie waren dann auch noch in einer Gruppe binational, heißt die heute, die und haben da so auch zum Teil Leserbriefe geschrieben und so weiter. Aber sie hatten eben 80er Jahre auch Afrika näher gebracht.
Ja,
und wenn ich jetzt, mein Vater ist verstorben, meine Mutter lebt noch, und wenn ich mit ihr dann darüber diskutiere, über so ihr Afrika-Bild, Anführungszeichen, dann, das finde ich dann schon schwierig, und sie versteht nicht ganz alles von meiner Kritik, und da sind wir so am Suchen nach Positionen, und trotzdem weiß ich, dass der Rückhalt immer da ist und dass sie auch versteht, dass sie nicht alles versteht. Das bin ich auch froh.
Ja, also ich finde, das klingt, dieses, wenn die Lehrerin nach Hause kommt und so und dann vorsprechen muss und dann, klar peinlich, aber irgendwie auch mega empowernd. Also ich finde es irgendwie auch echt cool, und das reiht sich so ein in die vielen Dinge, die Eltern von schwarzen Kindern machen, auf sich nehmen, Bildungsarbeit, unbezahlter Bildungsarbeit, ungewollter Bildungsarbeit, und um ihre Kinder zu schützen. Das finde ich sehr berührend. Sehr berührend. Und bei den Begriffen, als du über Begriffe gesprochen hast, ist mir ein Begriff eingefallen. Steven sagt ganz oft, wenn wir über Selbstbezeichnungen sprechen im Workshop und so, das sind Arbeitsbegriffe. Und weil du so gesagt hast, das sind Begriffe, die du damals benutzt hast oder an die Hand bekommen hast, um damit zu arbeiten, in Anführungsstrichen, die du jetzt aber vielleicht heute nicht mehr nutzen würdest. Heute hast du anderes Werkzeug, andere Begriffe. Das finde ich so eine ganz schöne Analogie. Weil manchmal schauen wir ja so zurück, also ich auch oder andere, die ich kenne, und man ist dann so, schämt sich oder so und denkt, oh, das habe ich früher noch gesagt und jetzt bin ich viel weiter, und das, finde ich, müssen wir gar nicht, weil wir hatten das, was wir hatten, und das war überlebenswichtig in dem Moment. Und
absolut überlebenswichtig, ja. Ja, sehr. Und das stimmt, also ich glaube auch, das Wichtige war, dass ich Begriffe hatte und das Konzept erfahren konnte. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir zu Freunden, so ein Kuckusau von meinem Vater, nach Stuttgart gingen, und dort wurden nochmals andere Begriffe auch verhandelt. Es waren eben auch Kinder mit einer weißen deutschen Mutter und einem schwarzen kenianischen Vater. Und da wir eben miteinander dann auch nochmals so Positionen ringten, was gefällt uns denn und was nicht und was wird einem nachgerufen und wie können wir intervenieren. Und das war sehr stärkend auch, dass wir irgendwo diesen Austausch hatten. Der hatten wir in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, nicht.
Ja, toll.
Da gab es 3 andere Familien, aber mit denen waren wir kaum im Austausch. Also das heißt, wir wurden mit ihnen verwechselt, das natürlich.
Ihr seid bestimmt euch gar nicht ähnlich.
Aber nein. Aber wir wurden total verwechselt. Aber Austausch gab es nicht. So. Und dann vielleicht noch, ich finde es auch spannend, dass das war das erste Thema, mit dem ich groß wurde. Und dann kamen aber noch viel weitere Themen dazu. Also ich musste mich dann auch als, und ich identifiziere mich als Cis-Frau, Bio-Frau, da muss ich mich so als mit diesem Frausein dann auseinandersetzen und dann aber eben auch als schwarze Frau auseinandersetzen, dass ich nochmals anders gezeigt hatte. Ich war da schon sehr feministisch unterwegs. Wir hatten eben diesen Frauenstreik in der Schweiz, 91, glaube ich, war das. Und das hat mich dann auch noch so gerade schüsst mit berührt. Ich war noch relativ jung, aber ich habe es mitbekommen. Und reihten sich dann so verschiedene Themen aneinander in meinem Aufwachsen, das von meinen Eltern unterschiedlich stark dann auch begleitet wurde. Was ich erst später verstanden hatte, ist, dass neben dem schwarzen Rassismus auch noch ein muslimischer oder, also wir sagen es anders, antimuslimischer Rassismus,
antimuslimischer Rassismus
trifft. Und so über meinen Nachnamen, den ich trage, und das war am Anfang nicht so stark. Das war in meiner Biografie mit 9/11 natürlich dann extrem stark.
Ja.
Und hat uns als Familie aber schon seit dem Zweiten Golfkrieg sehr geprägt.
Mhm.
Also da kam wie diese Dimension noch stärker rein. Mein Vater war Moslem, meine Mutter Christin. Und so war das wie noch eine weitere Dimension, die mir auch heute noch immer wieder zugetragen wird, oder? Also es ist wieder dieses Othering, das da passiert. Mhm. Man weiß dann nicht genau, ist es mein Name, ist es verheirateter Name, ist es, wie gehe ich um mit diesen Muslimen, also stehe ich denn voll dahinter? Oder, also da gibt es sehr viel Stigmatisierung und zuerst.
Und auch immer dieser Druck, sich erklären zu müssen, ne? Diese Erwartungshaltung. Ne? Du, also ja. Bitte erkläre dich jetzt für den gesamten Islam, für alle schwarzen Menschen dieser Welt.
Genau. Ja.
Ja.
Das kennen alle, die wahrscheinlich zuhören. Aber das kann gehen bis zu an Telefonaten mit unbekannten Leuten, dass ich zuerst mich definieren muss. Also dass nachgefragt wird, wer sind Sie, wie kommen Sie zu diesem Namen, wie kommen Sie dann zu dieser Position, die Sie jetzt vielleicht, weshalb ich jetzt anrufe, etc. Wow. Da braucht's die Leute müssen extrem viel zuerst kontextualisieren können, um dann mit mir im Dialog sein zu können. Das ist extrem krass.
Das ist so entmenschlichend. Es ist so krass, diese Beweispflicht. Sich als, also durch die Schichten von Projektionen hindurch, bis man oder bis die Menschen es schaffen, annähernd an dich als Individuum zu kommen, ist absurd. Weil und die Frage ist auch immer, ne, wie gehen wir damit um? Also ich hatte das letztens auch irgendwie, ich habe bei der Telekom angerufen, weil wir eine Störung mit dem Internet hatten. Und du kannst drauf warten, irgendwann kommt irgendeine Frage zu dem Namen. Und dann ist halt die Frage, ich war auch ein bisschen angewiesen darauf, auf die Kulanz des Mitarbeiters, ne, dass das schnell bearbeitet wird und so weiter. Und dann ist die Frage, bist du jetzt nett? Bist du genervt? Antwortest du? Dann geht's ja auch nicht weiter mit. Also dann werden die Projektionen ja trotzdem dicker. Ach, Tansania. Ach, und so, ne?
Es ist sehr tagesabhängig, die Lösung. Oder eben auch anspruchsabhängig, oder? Was will ich, wie schnell?
Mhm. Danke dafür, dass du das geteilt hast. Und heute bist du ja Aktivistin und arbeitest auch ganz viel in diesem Bereich, begibst dich in politische Kämpfe, strukturelle Kämpfe, aber auch individuell arbeitest du mit Menschen. Magst du erzählen, wie deine Politisierung vorangegangen ist? Also was ist passiert, dass du diesen Weg gewählt hast, des Widerstands? Und wodurch ist das ausgelöst worden? Durch wen, durch was?
Ja, spannende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ich weiß es nicht genau, aber etwas weiß ich noch, auch noch so familiär biografisch. Die Freilassung von Nelson Mandela war bei mir etwas sehr Wichtiges. In unserer Familie Südafrika hatten wir wie immer verfolgt und diskutiert. Das hatte mich extrem berührt.
Ja.
Dass sich da etwas ändert, dass in dieser Welt es möglich ist, dass sich etwas ändert. Ja. Es muss sich noch viel ändern, das wissen wir in der Geschichte, jetzt 30 Jahre. Mhm. Und Südafrika steht ja immer noch an schwierigen Punkten. Und trotzdem war das für mich etwas Empowerndes und ein wichtiges Momentum. In dieser Zeit gab es noch andere politische Kämpfe, die Studentenkämpfe auf dem Platz des Himmlischen Friedens in China. Ja. Die hatten mich auch extrem berührt. Ich war da in dieser Zeit sehr sensibel. Und da merkte ich, ich will mich engagieren. Ich brauche irgendwie, da mitwirken zu können. Ich wusste noch nicht genau, wie. Mein erster Ansatz war, ich habe meine Sprache geändert, habe nur noch in weiblicher Sprache gesprochen.
Ja.
Das war dann so vielleicht mein erster aktivistischer Kampf.
Total, also cool. Ja.
Ja. Und bis zu klein Mann wurde klein Frau und so. Also ich habe da experimentiert und ausprobiert. Und dann gab es aber Möglichkeiten in meiner Gemeinde, dass wir ein Jugendparlament gründen konnten. Das war dann etwas, wo ich mich engagiert hatte. Und das war eigentlich, also ich sage jetzt mal, von all diesen Identitätsdimensionen losgelöst, aber es war die Möglichkeit, mit anderen für etwas einzustehen und schon für gehört zu werden als junge Menschen und sich einmischen zu können. Wir konnten wirklich mitbestimmen. Mhm. Also wir wurden angehört. Und ich glaube, da bekam ich dann auch nochmal so ein Selbstbewusstsein, dass das möglich ist. Und dann wurden so Identitätsfragen nochmal sehr wichtig. Also das Frausein, das Lesbischsein und das schwarze lesbische Frausein. Mhm. Also in der ganzen Verknüpfung. Ich merkte dann auch, dass ich so aus einer Mittelschichtsfamilie mit mittlerer Bildung komme, aber dass wir doch relativ aufgrund auch von rassistischen Merkmalen eben eher zu den armen Menschen gehörten. Und da kam ich dann auch so in eine kapitalistisch-kritische, feministische Kritik rein und verbündete mich so mit verschiedenen Gruppierungen. Mhm. Und ich war nie ganz im engsten Kern, ich war immer so in einer zweiten Runde, aber so an verschiedenen Orten aktiv. Und das dauerte aber ewig, bis ich wie, so, ich sage jetzt mal, das eigene auch gründen konnte, wo ich dann wirklich, wirklich zu Hause bin. Und das ist mit Blash gelungen. Mhm. Das war, da gab es schon viel früher Gespräche mit einzelnen Frauen, schwarzen Frauen, die, wo wir gefunden haben, jetzt müssen wir etwas machen. Und wir getrauten uns nicht. Wir waren, es war nicht die Zeit, um darüber zu sprechen. Das war es, ich weiß nicht, was alles die Faktoren waren. Jedenfalls hat es nie gefruchtet, immer so in Zweiergesprächen hat das nicht funktioniert. Und dann irgendwann wurde es klar, wenn wir es nicht jetzt machen, dann wird es nicht passieren, jetzt müssen wir. Und da merkte ich schon, das war dann wie nochmals eine ganz andere Dimension von politischem Aktivsein auch, das gar nicht nur so nach außen geht, wie was meine aktivistische Arbeit bisher eher war, sondern ganz fest auch nach innen geht und eine Community aufbaut und wir uns einander Sorge tragen, was ich extrem wichtig finde. Und das finde ich auch spannend in meiner Biografie, dass da sehr viel eben nach außen war, in verschiedenen, mal mehr lesbisch, mal mehr feministisch per se, mal mehr antikapitalistisch. Mhm. Und dann aber mit Blash eigentlich alles zusammengetragen wurde, aber die Richtung viel mehr nach innen ging. Also wie können wir uns stärken, irgendwann auch, wie können wir unsere Kinder und Nichten und Neffen stärken, aber wir mussten wie nochmals anders diesen Platz einnehmen und aber auch darin uns einrichten und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, so, wir müssen auch einen Kreis bilden, wo wir uns gegenseitig schützen und ein bisschen auch abschotten und deshalb auch nicht immer nach außen gehen können. Was aber wir immer gefragt werden, das ist sehr spannend. Wir werden die ganze Zeit, gibt es so Griffe auf uns, wo man uns als Blash ansprechen will und benutzen will. Jetzt kennt man die schwarzen Frauen. Und da aber zu merken, wir müssen viel mehr uns gegenseitig unterstützen.
Ja, und füreinander sorgen und aufpassen. Ja, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Also ich finde alle Punkte wahnsinnig spannend, aber gerade dieser von außen nach innen, da sehe ich einfach ganz viele Parallelen und wie das auch im Laufe des Lebens immer wichtiger wird, dieses auch nach innen auf sich achten, weil ich das Gefühl habe, besonders schwarze Frauen und vielleicht auch in der Verschränkung auch noch queere Frauen, lesbische Frauen, wie auch, also so, einfach so, wenn sie aktivistisch sind oder so, einfach so viele krasse Kämpfe nach außen führen, so viel Energie aufbringen, so oft über die eigenen Ressourcenlimits gehen, dabei anderen Menschen was beizubringen, ihnen mitzugeben, Sachen einzufordern, so. Und das ist ja, als Individuum hältst du das ja nicht durch, dieses Level. Also der Preis dafür ist einfach enorm hoch. Und ich merke, dass mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, die auch so ähnlich in meinem Alter sind, vor allen Dingen schwarze Frauen, an diesen Punkt kommen oder immer mehr an diese Punkte kommen, wo es heißt, Moment, ich bin auch noch da und ich muss auch, wo sind die Räume, wo ich für mich sorgen kann?
Ja.
Und was macht ihr da konkret? Also was habt, ihr Treffen? Also wie setzt ihr das um, diese Selbstfürsorge, dieses Füreinander, Miteinander, Sorgen, Sein?
Ist lustig, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, muss ich lachen, weil es irgendwie so weitergeht, wie es begonnen hat. Es hat an einem Küchentisch begonnen mit gemeinsam Frühstücken.
Klingt perfekt.
Gell? Super, ja, finde ich auch. Und es ist eben immer noch so, dass das eigentlich so ein ganz wichtiger Teil ist. Und mittlerweile gibt es in 3 Städten in der Schweiz Splash-Treffen. Und die finden entweder für ein Nachtessen statt oder für ein Frühstück.
Und oft, magst du sagen, in welchen Städten?
Ja,
weil
sehr
es gibt
gerne.
Ja auch SchweizerInnen, die zuhören.
Ja, natürlich. Vielleicht. In Basel, Bern und Zürich gibt es Treffen.
Mhm.
In Zürich immer am 9. des Monats und in Basel und Bern ist es so, gibt es auch, in Basel gibt es auch einen Rhythmus, entweder am letzten Freitagabend oder der letzte Sonntag, also alternierend. Mhm. Und das auch die Möglichkeit, dass Kinder mitkommen können. Und in Bern ist es nochmals anders, alternierend. Da gibt es nicht so einen fixen Rhythmus. Und da sind immer auch neue Frauen dabei und solche, die schon ganz lange dabei sind und auch verschiedene Generationen. Und wir haben eigentlich selten ein großes Thema bei diesen Treffen. Mhm. Manchmal gibt es das, dass wir sagen, lasst uns alle ein Buch vorstellen oder wir haben eine von uns hat eine schöne Kolumne geschrieben, lasst uns da von der aus darüber diskutieren, über dieses Thema. Aber sehr oft ist es einfach ein Zusammenkommen und miteinander essen und die einen gehen schnell wieder und andere bleiben lange. Also auch da gibt es so ganz verschiedene Formen. Und ich glaube, etwas Wichtiges ist, dass sich darin über die Zeit auch Freundschaften bilden. Also das kann eben auch stattfinden. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, finde ich. Dass wir sind schon fast zu viele, als dass wir einfach nur im großen Netzwerk uns so verbinden können, sondern es braucht wirklich auch diese Möglichkeit, dann mit Einzelnen, die auch nah wohnen, sich treffen zu können, auch außerhalb. Mhm. Und dann machen wir aber natürlich immer wieder schon auch Veranstaltungen, auch für uns. Also wir hatten das initiiert, um uns auch bekannt zu machen. Und da wurden wir aber bekannt bei weißen Menschen und bei schwarzen Menschen. Das ist auch gut so, denke ich. Uns war es aber wichtig, dass es verschiedene Zugänge gibt zu uns. Vor allem eben für schwarze Schwestern, Menschen, die sich gerne mit Splash zusammentun möchten. Und etwas, was da drin entstanden ist, ist auf die Initiative von Sarah Owens passiert. Sie hatte gesagt, sie sucht immer Bücher für ihre Tochter, in denen schwarze Kinder Hauptprotagonisten sind. Und da hatten wir lange recherchiert und dann wirklich eine Reihe von Büchern zusammenstellen können, die wir Vorbilderbücher nennen. Und da hatten wir verschiedene Lesungen gemacht, wo wir den Kindern Bücher vorgelesen haben und sie dann nachher noch gespielt haben. Und dann aber auch den Erwachsenen mal 15 Bücher vorgestellt haben. Und da kamen Leute von Kitas, da kamen aber auch weiße Eltern von schwarzen Kindern und es kamen schwarze Eltern von schwarzen Kindern. Also und das fand ich extrem wichtig, dass wir so wirklich aus unserem eigenen auch Caring dann etwas bereitstellen können, wo noch andere profitieren können für ihre schwarze Kinder.
Toll.
Und ja, also das ist so ein Projekt, das zum Beispiel entstanden ist, dann auch an einem solchen Essen passiert halt dann, gibt es so diese Ideen.
Ja, toll. Also ich kriege immer wieder auch Nachrichten von schwarzen Frauen, die in der Schweiz leben, die sagen, oh wow, und in Deutschland gibt es das Bundestreffen und so weiter, hier gibt es das nicht. Und dann sage ich mal, Moment. und ich glaube, ich habe 1 oder 2, also vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber 1 oder 2 Frauen schon an euch, an Splash verwiesen. Magst du kurz noch sagen, ich werde es auch in den Shownotes auf jeden Fall schreiben, wie man euch kontaktieren kann, wie man euch finden kann. Seid ihr auf Instagram, seid ihr auf Facebook, seid ihr per E-Mail erreichbar?
Wir sind auf Facebook. Und wir sind per E-Mail erreichbar. Ich weiß nicht, die Facebook-Adresse. Ich muss sie dir nachreichen, genau. Und Genau, aber darüber kann man sich mit uns vernetzen. Das ist der einzige Weg im Moment, per Mail oder via Facebook. Andere Kanäle sind zurzeit nicht offen. Ja, es ist einfach auch viel Arbeit, das zu pflegen. Und wir haben gemerkt, wir müssen das so kanalisieren, dass wir uns eben auch gut pflegen können. Aber das ist toll, dass, danke, dass du da den Frauen diese Tür zeigst, wenn sie da Anschluss suchen.
Ja. Und dann danke euch.
Und weißt du, unser Vorbild ist ja eben schon auch die ISD, das Bundestreffen, ADEFRA, wo wir wirklich immer wieder schauen, wie werden Sachen verhandelt, diskutiert, wie geht man um, und uns wirklich auch anlehnen. Also wir sind sehr froh für die Deutschschweiz, dass wir wie noch, auch wenn wir nicht so viel im direkten Kontakt sind, aber Partner haben im deutschsprachigen Raum auch. Ja. Und natürlich sind wir auch dankbar den Frauen, die vor uns schon ein Netzwerk gegründet hatten in Zürich. Also wir sind nicht die Ersten. Und auch da merken wir, gewisse Leute wissen um diese Wichtigkeit und sind dann auch als Allies unterstützend. Und da haben wirklich auch andere schon mal gekämpft, eben in diesen Ende 80er, 90er Jahre. Und das ist so wichtig auch.
Absolut. Mhm. Ja. Ein ganz großes Thema für mich gerade in meinem Prozess und auch als wir uns das letzte Mal gesehen haben, in Berlin haben wir darüber gesprochen, und wo ich gesagt habe, bei der nächsten Chance, die es gibt, möchte ich in einen deiner Bewegungstanz-Workshops kommen. Das ist das Thema Körper, das Thema Bewegungsarbeit. Und also für mich ist das gerade in der Auseinandersetzung ein ganz großer Prozess, mich zu verabschieden von der ganzen toxischen Diet-Culture, von den ganzen Botschaften, die ich als Frau, als schwarze Frau in meinem Leben über meinen Körper erhalten habe. Das sind exotisierende Botschaften, das sind die ja auch diskriminierend sind, aber das sind Shaming-Botschaften, und die ganz viel damit zu tun haben, vielleicht zu viel Raum einzunehmen oder weniger einnehmen zu sollen oder so zu sein. Also wo es immer auch ganz viel um Projektionen geht, die Projektion der anderen und deren Wünsche, um Instrumentalisierung auch im Kontext von heteronormativen Beziehungen. Und davon versuche ich mich jetzt ganz viel zu befreien. Das ist ein Lernprozess und es ist auch ein bewusster Entschluss, dass ich gedacht habe, ich werde jetzt 40. Ich bin vor kurzem 40 geworden. Wenn ich Glück habe, bin ich nochmal 40 Jahre auf dieser Erde. Und I'm done with the bullshit.
Yes.
I'm doing me.
Yes. Fantastic.
So, und genau, und da ist eben diese Arbeit mit dem eigenen Körper und den Botschaften darüber so wichtig. Und es ist ein schmerzhaftes Entlernen. Das klingt jetzt so, ne? Es ist voll ein guter Beschluss. Aber da kommt ganz viel Wut, ganz viel Trauer, ganz viel Schmerz, ganz viel Scham, ganz viel hoch. Und ein Aspekt, der mir dabei total hilft, ist das Tanzen. Und zwar jetzt nicht das Tanzen mit dem Male Gaze oder White Gaze im Raum, sondern einfach Musik anmachen, ganz alleine sein und meinen Körper bewegen lassen. Und eine Sache, die ich dir erzählt habe und die mich, die in diesem Prozess, wo ganz sehr, ganz viel aufgegangen ist, ist, dass ich, als ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich innerhalb von 10 Minuten 40 Jahre Bodybotschaften durchlebt, also gefühlsmäßig. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe gelacht, ich habe Bewegungen gemacht, die ich bestimmt seit 35 Jahren nicht mehr gemacht habe, nur als Kind. Ich habe Bewegungen gemacht, die haben mich an körperliches Trauma erinnert, an Übergriffe. Ich habe Bewegungen, also es kam so viel hoch und ich war total geschockt. Und jetzt bin ich total gespannt, ja, dass du nochmal erzählst über deine Arbeit, weil ich bin ein ganz großer Fan.
Ja, also ich meine, das finde ich, du beschreibst es so schön, diese Reise mit dem eigenen Körper und die Wichtigkeit auch, dass wir diesem Körper Raum geben, glaube ich. Dass dieser Körper den Raum bekommt, den er ausdrucken will. Und ich meine, es beginnt ja schon mit Ausdrucksweisen. Wie sprechen wir, mit welchen Gestiken sprechen wir, welchen Raum können wir da einnehmen, wo werden wir gemaßregelt? Also da ist ja schon ganz viel. Und ich meine, eigentlich in diesem Sprechen ist ja schon Tanz drin, würde ich eben auch sagen. Also
okay, wow.
Und da diese, die, das, das, sich das zu erlauben, sich diesen Raum zu nehmen, das zu erlauben und diese Gesten auszuführen. Das finde ich extrem schon sehr essentiell. Und meine Körperarbeit, die auch ich in einem Körper bin, den ich manchmal mit diesen Normen nicht gespiegelt sehe und etwas Eigenes aufbauen muss und das auch schwierig finde und manchmal joggen gehe, weil ich finde, ich passe nicht in die Form und manchmal joggen gehe, weil ich gerne Bewegung habe. Und hoffe, dass ich mit 80 nur noch joggen gehe, weil ich gerne Bewegung habe. Wenn es bei mir auch nochmals 40 Jahre sind. Genau, aber also da unseren auch wirklich schwarzen Körper diesen Raum zu geben, finde ich extrem wichtig. Und die Körperarbeit, die ich mache, das ist eigentlich genau diese Reise, dass ich die Leute einlade, sich auszudrücken, vielleicht auch zu einer Frage oder mal zu explorieren, welche Geschichten erzählen uns die Arme? Was haben unsere Arme schon alles erlebt? Von Halten, von Tragen, von auch nur Einkäufe tragen, von Streicheln, von Umarmen. Und aus diesen Gesten unsere Geschichte zu finden, unsere Erinnerung zu finden und die aber zu transformieren in einen kraftvollen Tanz oder zu transformieren in etwas, das uns auf einen Weg bringt, der uns heilt. Und in diese Richtung gestalte ich meine Arbeit. Wirklich so und eben von kleinen, feinen, sage ich jetzt auch tänzerischen Impulsen. Also wenn ich arbeite mit Leuten, dann lernen wir keine Choreografie. Höchstens, wenn du und ich in einem Duo sind, darf ich deine mal erfahren und schauen, wie spürt sich das bei mir an und du meine und erfahren, wie spürt sich das für dich an und das muss ich auch nicht decken, sondern aber vielleicht ist es auch spannend zu sehen, wie das ausschaut, wenn du meine Bewegung machst und gib mir nochmals eine Idee. Also es ist eine Arbeit, meine tänzerische Arbeit ist immer wieder sehr biografisch gekoppelt und was mich interessiert ist, ich glaube, da gibt es so wie verschiedene Wege, die man dann gehen kann. Man könnte das therapeutisch auch nutzen. Und mit meinen Ausbildungen und auch meinem Interesse versuche ich es in etwas Kreatives zu transformieren. Mhm. Also, dass wir dann unseren Armtanz machen, unseren Armlebenstanz machen, der diese Reise, die du auch erzählt hast, von Trauer, von Wut, von Verletzung, aber auch Schönheit eben integriert und dann gezeigt werden kann. Und etwas sehr Schönes ist dieses Zeigen auch, also in solchen Workshops, wenn wir einander zuschauen und so ein weiches Zuschauen, nicht ein bewertendes, sondern wirklich einander sehen und das auch würdigen, als was jetzt da im Raum ist und dann aber auch stehen lassen. Also nicht dann sagen, ich habe das gesehen und du hast sicher diese Erfahrung, sondern das soll wegbleiben. Sondern wirklich, wir tanzen miteinander und wir vielleicht eben auch, wir lernen eine Choreografie aus oder wir bilden eine Choreografie aus verschiedenen Bewegungen und da so miteinander eine Sprache zu finden. Und auch, ich habe solche Workshops für queere Menschen angeboten. Und ich habe solche Workshops für schwarze Frauen angeboten, mit Blash. Und das finde ich schon immer auch sehr berührend, wie wir miteinander im Rahmen von so einem Workshop so zusammenfinden und uns nochmals vertieft kennenlernen. Mhm. Auf einer Ebene, die wir so verbal nicht teilen können.
Ja.
Das finde ich sehr berührend. Und was mich schon sehr interessiert und wo ich gerne noch weiter für mich auch arbeiten will, ist, wie können wir diese Erfahrungen, und da spreche ich von meiner eigenen Erfahrung auch, wie kann ich diese Erfahrung von Rassismus und Diskriminierung, die sich in meinem Körper niederlässt, weshalb ja diese Wut dann kommt und diese Trauer und diese Verletzung, wie kann ich die transformieren, dass ich nicht mit einem Panzer durch die Welt gehen muss. Mhm. Ich fühle mich immer wieder gepanzert und merke aber, wenn ich da einen, einen Umgang finde von einem Austausch mit mir selber, aber das in Bewegung bringen kann, dann muss ich nicht so verhärtet sein. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bringe diese Härte, die kann ich dann, ich kann die nicht steuern und da reingeben und an anderen Orten nicht, ja. Sondern ich bin dann überall hart, was ich gar nicht sein will. Ja. Und das finde ich das so perfide, was wir erleben müssen mit diesem Rassismus, dass das uns überall einschränkt. Es schränkt uns ja nicht nur auf der Straße ein, wenn wir im öffentlichen Raum sind, sondern es ist überall, ja. Inhärent in unseren Zellen und da immer wieder Raum zu schaffen. Mhm. Das glaube ich, ist etwas sehr Wichtiges. Und das ist so die Arbeit, die ich versuche zu machen, und anrege, dass wir in diesen Bewegungen in Bewegung sein können.
Das klingt so wundervoll. Ich habe noch zwei Nachfragen. Einmal, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber welche Rolle spielt Scham innerhalb von diesen Workshops? Weil bei mir, und das ist auch alles total gelernt, ne? Aber ist Scham auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema rund um Rassismus, rund um erlebten Sexismus, rund um Körper. Und die Vorstellung, ne, vor anderen Menschen bestimmte Bewegungen zu machen, die dann zuschauen und so. Wie gehst du damit um oder wie schaffst du das, dass Scham draußen bleibt oder eben auch nicht draußen bleibt, sichtbar wird? Ich weiß es nicht.
Ja, eine gute Frage. Und ich glaube, ich muss da noch auch noch weiter daran herum studieren, wie mir das gelingt, dass wir diese Scham ablegen können. Ich glaube aber durch dieses einfach mal tun wir lernen nichts voneinander, sondern wir gehen miteinander in Bewegung. Wir müssen nichts können. Also ich glaube durch das, dass es in diesen Workshops nicht um gelernte Bewegungen geht, sondern um uns und unsere Körper, beginnen wir an einem anderen Punkt von Scham. Und indem ich sage, es ist für alle ohne Vorkenntnisse und auch verschiedene Möglichkeiten biete, wir müssen nicht die ganze Zeit stehen oder am Boden liegen oder sitzen, sondern es hat auch noch Stühle im Raum für Leute, die vielleicht lieber auf einem Stuhl sitzen. Also alles ist möglich. Und ich versuche das immer auch so, die Kultur zu setzen, dass die einen ihren Platz finden, wo es ihnen so wohl wie möglich ist. Und jeder Körper bekommt oder strahlt die eigene Schönheit aus in dieser Suche. Und das ist ganz schnell, ganz spürbar. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, dass auch die Teilnehmenden das einfach nur diese Schönheit sehen von diesen verschiedenen Körpern. Und ich denke, es braucht Mut, sich anzumelden, zu sagen, ja, diesen Samstag nehme ich mir Zeit zu kommen. Und es braucht Mut für diejenigen, die nicht so geübt sind, die eben noch viel mehr mit Normen kämpfen, Bodynormen kämpfen als andere. Wenn ich Leute persönlich kenne und höre, sie haben Interesse, sage ich, hey, ihr alle seid willkommen, kommt. Und wir alle finden da drin unsere Sprache. Also ich frage zum Teil auch, das habe ich von Anna Halprin auch gelernt, welche Sprache spricht dein Körper? Und wir haben alle unsere Körpersprache. Und die, mit der zu arbeiten, ich glaube, da fällt Scham sehr schnell weg. Also in den Momenten, und einmal durfte ich an einem Workshop teilnehmen, da hatte ich dann wie eine andere Perspektive auch, nicht nur als Leiterin, wo ich schon sagen muss, das ist durch so Aufwärmen und spielerisch sein und lustig sein und miteinander sich zu begrüßen. Vielleicht alle klatschen sich ab. Das können wir uns zu Corona-Zeit nicht vorstellen. Alle klatschen sich ab.
Sehnsucht, ich bin sehnsüchtig. Gell?
Aber da irgendwie einfach so wieder miteinander in Kontakt zu kommen, das ist so etwas Leichtes. Da haben alle ihren Platz. Ja. Ich glaube, das ist möglich. Anders als, keine Ahnung, ich war im Jazz- und Jazz-Tanzunterricht als Jugendliche.
Ja, ich auch.
Ich bin da total rausgefallen, die ganze Zeit, oder?
Ja, ich auch.
Und trotzdem, ich habe mitgemacht, aber wenn ich jetzt noch Fotos sehe oder Aufnahmen, denke ich, oh Gott, dieser Mut, den ich hatte, dass ich da dabei war.
Ja, same.
Ich passe nicht rein, einfach nicht auf so vielen Ebenen. Nee.
Leider.
Ja, das merke ich nicht, also zur Frage der Scham. Da habe ich wirklich das Gefühl, das geht. Aber
also, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz dicker Nach-Corona-Plan von mir. Ich komme in die Schweiz, ich komme überall dahin, wo du bist und so einen Workshop anbietest. Und ich möchte so gern teilnehmen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, der auf mich wartet. Und
ich freue mich extrem und du inspirierst mich jetzt natürlich total. Ich glaube, ich muss wirklich etwas bereit haben, dass wenn wir wissen, wann es da möglich ist, dass eben auch, dass wir aus dieser, ich meine, das ist ja auch schwierig, dieses bodylose ein Stück, diese bodylose Zeit jetzt, eben wir machen vielleicht Online-Yoga und so weiter, aber unsere Körper sind so wenig in Kontakt und in Bewegung mit anderen. Ja. Das wäre natürlich sehr toll, da so einen Workshop auch für uns als Stärkung auch in unserer Community zu haben. Danke vielmals.
Total. Genau. Total. Ich danke dir. Ja, ich hatte gesagt, ich hatte zwei Fragen, aber das letzte ist eigentlich, die zweite ist gar nicht wirklich eine Frage, nur dass ich mir wünschte, so wie ich mir auch wünschte, dass ich zum Beispiel Orte wie das Bundestreffen und so weiter schon auch als Teenie gehabt hätte, auch vor allen Dingen diese Arbeit mit Körper und das, was du erzählst, diese Spaces, diese Orte zu haben für als Teenager oder in dem Moment, wo die Pubertät beginnt, wo der Körper sich verändert und du als Schwarze oder ich als schwarze Frau habe das erlebt du bist sowieso unter einer Lupe, aber du bist unter einem riesen Magnifying Glass und bist selber total irritiert über den eigenen Körper und so viele Veränderungen und es passieren ganz komische Dinge im Sinne von White Gaze und überhaupt Male Gaze in so einer ganz krassen Koppelung und dass ich mir vorstellen kann, dass das für alle generell Frauen und alle Menschen generell, glaube ich, toll ist, in Bewegung, also diese Bewegungsarbeit zu erleben, aber auch besonders für Frauen, für schwarze Frauen, für queere Menschen und so weiter. Ganz toll. Ja, liebe Rahel, es ist unfassbar, aber auch jetzt ist schon wieder eine Stunde rum. Es fühlt sich für mich überhaupt nicht so an und ich könnte locker noch eine und noch eine Stunde weiterreden. Und vielleicht machen wir das ja auch gleich, ohne Aufnahme, wer weiß. Ich schließe den Podcast immer ab mit der Frage, was möchtest du oder was würdest du dir, wenn du dir vorstellst, die vielen schwarzen Frauen, die diesen Podcast jetzt gerade hören, was würdest du denen gerne mitgeben?
Sucht schwarze Vorbilder. Ich glaube, das ist etwas extrem Wichtiges. In meiner Biografie ist es extrem wichtig. Und zwar, ich hatte schwarze Vorbilder gesucht bei Autorinnen zuerst vor allem. Und dann kamen weitere Disziplinen dazu. Und ich einfach, um die Bandbreite zu sehen, wie viele schwarze Frauen das es gibt, die so verschieden denken, aussehen, erfolgreich sind oder auch nicht erfolgreich sind und ihr Leben gestalten, also all diese Lebenskünstlerinnen in alle Richtungen. Ich glaube, da sich bewusst zu sein, dass wir eine von vielen sind und dass es so viele Möglichkeiten gibt. Das ist etwas, was ich toll finde und für mich wichtig ist. Und vielleicht ist es so eine Möglichkeit, ein Tipp. Ich habe es gefunden, eben wie gesagt, in der Literatur, in der Musik. Und das Zweite, was ich aber sagen will, auch seid mutig und bildet Communities. Also schließt euch zusammen und das müssen nicht nur dicke Freundschaften sein, sondern es können Netzwerke sein für Austausch und darin wachsen aber einzelne Freundschaften heraus. Aber es bildet Communities und seid mutig, steht dazu, dass es okay ist, schwarze Gruppen zu bilden, die in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft. Das braucht's, das ist wichtig, wir dürfen uns zusammenschließen.
Das dürfen wir. Vielen, vielen herzlichen Dank. To Podcast ist ja deswegen auch ein Herzensprojekt von mir, weil es versucht, einen ganz, 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 ganz winzigen Beitrag zu sowohl Community als auch zur Vielfalt von schwarzen Frau sein darzustellen. Deswegen kann ich da voll gut mit dir mitgehen. Liebe Rahel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst.
Ich danke dir.
Hier bist. Ich bin sehr bereichert durch unsere Freundschaft. Du inspirierst mich sehr. Ich finde wahnsinnig toll, was du und ihr schwarzen Frauen in der Schweiz da wuppt. Das ist der Wahnsinn. Und ich freue mich auf weiteren Austausch, Begegnungen, Gespräche. Ich umarme dich durch das Zoom hindurch.
Wakanda-Umarmung.
Und hoffentlich, genau, Wakanda-Umarmung und hoffentlich bald auch dann wieder in echt. Danke dir.
Ich danke dir ganz herzlich, Tupoka. Du bist auch für mich eine wichtige Person und Inspiration. Und es freut mich, dich immer wieder zu sehen. Danke für die Freundschaft.
Danke. Und danke auch an euch, liebe HörerInnen. Wir hoffen, dass dieses Gespräch euch inspiriert hat, Spaß gemacht hat, zuzuhören. Wie immer könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen. Und ich werde auch verlinken, wie man Rahel kontaktieren kann und auch Blash kontaktieren kann. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Bis bald hier bei Tu Podcast.
Podcast. Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche